Und damit herzlich willkommen zur dritten Episode Down to the Detail für die GameStar Diablo.
Und zurück auf Ebene 3. Auf dieser Ebene finden wir ebenfalls den Zugang zur letzten Ruhestätte des Skelettkönigs. Ein großer Rundbogen, flankiert von zwei Statuen, markiert diesen. Doch bevor wir hinuntersteigen, lasst uns gemeinsam die letzten Ereignisse und Momente erleben, die zum endgültigen Untergang des Schwarzen Königs führten.
Der Fall des Schwarzen Königs. Der Krieg gegen die eifrigen Armeen von Westmark endete in einem schrecklichen Gemetzel. Durch deren überlegene Anzahl und besseren Verteidigungspositionen wurden die Streitkräfte von Kanduras in Stücke gerissen. Lachdernan versammelte schnell diejenigen, die nicht gefangen genommen oder getötet wurden, und befahl den Rückzug hinter die sicheren Grenzen von Kanduras. Als sie zurückkehrten, fanden sie die Stadt Tristram in Trümmern. König Leoric, tief in Wahnsinn versunken, geriet in Wut, als er erfuhr, dass sein Sohn vermisst wurde. Nach dem Durchkämmen des Dorfes mit den wenigen Wächtern, die bei ihm im Kloster geblieben sind, hatte Leoric entschieden, dass die Stadtbewohner seinen Sohn entführt und irgendwo versteckt hatten. Obwohl die Stadtbewohner jede Kenntnis über den Aufenthaltsort des Prinzen Albrecht bestritten, bestand Leoric darauf, dass sie eine Verschwörung gegen ihn inszeniert und nun den Preis für diesen Verrat zahlen würden. Durch das mysteriöse Verschwinden des Erzbischofs Lazarus gab es niemanden mehr in Tristram, mit dem der König Rat halten konnte. Überwältigt von Wut und Trauer ließ Leoric viele Dorfbewohner wegen Hochverrats hinrichten. Als Lachdernan und die anderen Überlebenden zurückkehrten, um ihren König zu konfrontieren, schickte Leoric seine wenigen verbliebenen Wachen gegen sie. In dem Glauben, dass Lachdernan irgendwie Teil der Verschwörung der Stadtbewohner war, verfügte Leoric, dass er und seine Begleiter sterben sollten. Lachdernan, der schließlich erkannte, dass Leoric jenseits jeder Möglichkeit war, ihn zu retten, befahl seinen Männern, sich zu verteidigen. Der anschließende Kampf trug sie hinunter in die Hallen des verdunkelten Klosters und brachte die endgültige Schändung des einst Allerheiligsten der Horadrim. Lachdernan errang einen bittersüßen Sieg, als seine Männer gezwungen waren, alle von Leoric getäuschten Beschützer zu töten. Sie hatten den ausgehungerten König in seinem eigenen Heiligtum in die Enge getrieben und baten ihn, die Gräueltaten zu erklären, die er begangen hatte. Leoric hatte nur ausgespuckt und sie als Verräter verflucht, sowohl an seiner Krone als auch am Licht Sakharums. Lachdernan ging langsam auf seinen König zu und zog sein Schwert. Voller Trauer und Wut, alle Ehre in den Wind geworfen, rammte Lachdernan seine Klinge in Leorics verschrumpeltes, geschwärztes Herz. Der einst edle König schrie einen überirdischen Todesschrei, und als ihn sein Wahnsinn schließlich überwältigte, brachte er einen Fluch über die, die ihn verraten hatten. Er rief die Mächte der Dunkelheit an, die er sein ganzes Leben lang zu bekämpfen versucht hatte. Leoric verurteilte Lachdernan und die anderen zur Ewigkeit der Verdammnis. In diesem letzten, flüchtigen Moment im Herzen des Klosters ist alles, was jemals Tugend oder ehrenhaft an dem Herrscher und Beschützer von Kanduras war, für immer zerbrochen. Der schwarze König war tot, erschlagen durch die Hände seiner eigenen Priester und Ritter.
Beim Betreten der Krypta spricht der Skelettkönig zu uns.
The warmth of life has entered my tomb. Prepare yourself, mortal, to serve my master for eternity.
Ja, allerdings bleibt die Hauptgegnerart hier unten die Skelette, denn was wir jetzt hier vor die Nase gesetzt bekommen, ist eine wahre Knochenflut an Gegnern, die auf uns einstürmen oder uns auch aus der Ferne behaken. Denn König Leoric hat alle seine Untertanen, die er mit hinabgenommen hat und die er um sich versammelt hat, ebenfalls in Skelettkrieger verwandelt, beziehungsweise sie wurden verwandelt. Wenn wir dann hier runterkommen und das erste Mal König Leoric erblicken, beziehungsweise das, was von ihm übrig ist, man erkennt ihn sehr, sehr gut. Er ist nämlich das mit Abstand größtes Skelett hier unten, hat eine Zackenkrone und ein ziemlich großes Langschwert, das er immer so schön über die Schulter schwingt. Das macht schon Eindruck. Diese Flut an Knochendienern, die er um sich herum geschart hat. Und dann natürlich auch König Leoric, der sich selber den Weg bahnt. Er ist natürlich deutlich größer. Ich würde fast sagen, er ist doppelt so groß wie ein normales Skelett. Ist auch immer etwas heller angeschienen. Es wirkt fast so, als würde er von unten angeleuchtet werden. Was denkst du, wie wäre hier der Kampf für dich gewesen als Fernkämpfer?
Wahrscheinlich überaus schwierig. Und ja, wie gesagt, es stürmen etliche Skelettkrieger auf uns ein, auch wieder Bogenschützen. Im vorderen Bereich müssen wir erstmal zwei Hebel umlegen, um den hinteren zu öffnen. Und dort in der Nähe seines kunstvoll verzierten Sarkophages, dort wartet er eben und stürmt dann auf uns ein mit besagtem Zweihänder, den eben Griswold für ihn geschmiedet hat. Und ich hätte hier wahrscheinlich nicht leichtes Spiel gehabt. Ich hätte ihn hier nicht irgendwie austricksen können. Ich wäre gerannt, hätte geschossen, denn er hält hin und wieder ein, um seine Skelettuntergebenen zu beschwören. Also wiederzubeleben und auf uns zu hetzen.
Ja, ich glaube, dass ich tatsächlich hier viel, viel leichteres Spiel gehabt hätte, denn vor allem mit dem Zauber Firewall, Flammenwand, hätte ich mir hier einen deutlichen Vorteil verschaffen können. Ich hätte einerseits die Bottlenecks im Level nutzen können. Es gibt ja immer wieder auch Durchgänge, die verwinkelt sind, wo es eine architekturgegebene Verjüngung des Durchganges gibt. Und den hätte ich einfach mit einer Flammenwand versiegelt. Dann hätten zumindest die Nahkämpfer mir nichts mehr anhaben können. Mit etwas Glück hätte ich sie hindurchgelockt und sie wären dadurch verstorben. Mit etwas Mana-Vorrat kann ich diese Flammenwand auch nach hinten staffeln und hätte so einen breiten Feuerreigen auslösen können. Ja, der Skelettkönig ist gefallen. Er lässt seine Krone fallen. Wir kommen natürlich trotzdem nicht ohnehin, uns darum zu kümmern, dass wir quasi König Leorics letzten Wunsch erfüllen, und zwar den Verbleib seines Sohnes Albrecht aufklären.
Rest well, Leoric. I'll find your son.
Genau, wenn der Skelettkönig fällt, gibt der Spieler, die Spielfigur, dieses Versprechen nochmal ab. Das fand ich fast ein bisschen herzerwärmend, muss ich sagen. Dass dieses Versprechen nochmal über die Lippen des Helden kam, obwohl dieser böse Skelettkönig ihn eben töten wollte.
Aber er ist hier Opfer geworden, das muss man ganz klar sagen. Leoric ist per se kein schlechter König oder ein schlechter Mensch gewesen. Er ist einfach Opfer der fiesen Präsenz Diablos geworden und wurde zu dem gemacht, was er jetzt ist. Und somit ist er eigentlich, wie auch die Dorfbewohner selbst, Opfer dieser ganzen Tragödie.
Ja, diese tragische Geschichte um den Skelettkönig wird in Teil 3 von Diablo auch nochmal aufgegriffen. Wird nochmal etwas detaillierter erzählt für alle, die das Handbuch nicht gelesen haben, das Handbuch von Teil 1. Es gibt solche Geistervisionen, die die letzten Stunden, Tage von ihm nochmal Revue passieren lassen. Und der Skelettkönig ist dann in Diablo 3 auch wieder Endboss. Fand ich super, muss ich sagen. Zurück in Tristram ist Ogden natürlich froh, dass wir uns um die Gefahr gekümmert haben. Eine weitere Belohnung gibt es jedoch nicht.
The curse of our king is past, but I fear that it was only part of a greater evil at work. However, we may yet be saved from the darkness that consumes our land, for your victory is a good omen. May light guide you on your way, good master.
Ja, wir können nun weiter hinabsteigen und im nächsten Level bekommen wir auch wieder mindestens zwei Quests. Bei mir waren das einmal Ogdens Sign, also Ogdens Schild, und später eine andere Quest, über die ich sehr überrascht war, denn die hatte ich in meinen früheren Durchläufen nie. Oder zumindest konnte ich mich nicht daran erinnern. Ich wusste zwar natürlich aufgrund der Diablo-Lore und auch verschiedenen Let's Plays, die ich schon gesehen habe, dass es sie gibt, aber ich habe mich sehr gefreut, dass sie bei mir auftauchte. Aber dazu mehr, wenn wir unten sind.
Ich weiß, was du meinst, Fabian. Und zwar die Quest Garbard the Weak.
Ja, jetzt hast du es doch vorweggenommen.
Ah, ich muss sagen, diese seltsame Quest hat damals auf mich großen Eindruck gemacht, denn ich hatte sie damals. Es steht plötzlich ein nicht feindseliger NPC mitten in diesem gruseligen Level, umgeben von einer eigenen Lichtaura mit einem goldenen Namen. Und das empfand ich als sehr surreal. Und als das Vieh dann auch noch angefangen hat zu sprechen.
Please, no hurt, no kill. Keep alive and next time good bring to you.
Ja, das hat wieder einmal diese Gegner humanisiert, also quasi ihnen einen, wie soll ich sagen, nahezu menschlichen, nachvollziehbaren Antlitz verliehen. Wir kennen ja diese Gegner oft nur als schlachtwütige Monstrositäten, die auf alles Menschliche und alles Lebende einprügeln und sich am Tod der Menschheit laben. Aber wir sehen, dass es offensichtlich auch eine Art Existenz jenseits dieser Tötungswut gibt. Und das zeigt uns hier Garbard. Er ist einer dieser Goatmen und er ist offensichtlich gar nicht mehr willens zu kämpfen, will vielleicht auch gar nicht unbedingt weiter diesen Wahnsinn gehorchen. Und er macht uns ein Angebot. Wir sollen ihn verschonen, ihn aber auch nicht mehr weiter behelligen, und er gibt uns dafür eine Belohnung.
Ich muss ganz klar sagen, ich hatte diese Quest, aber ich bin nie wieder zu ihm zurückgegangen.
Ja, wenn wir das machen, wir bekommen von ihm ein Kurzschwert, konnte ich nicht gebrauchen als Magier.
Something for you I am making. Again, not kill Garbard. Live and give good. You'll take this as proof I keep word.
Wenn wir ihn dann wieder ansprechen, dann ändert er seine Meinung und er wird doch feindselig.
This too good for you. Very powerful. You want, you take.
I am not impressed.
Ich weiß nicht genau, wie es als Nahkämpfer war, aber ich hatte dann keine größeren Probleme mit ihm. Ich musste zwar ein bisschen vor ihm weglaufen, aber für mich als Magier war er kein großes Hindernis. Aber so ist eben Garbard der Schwache, Garbard the Weak, dann doch ja seinem Naturell wieder verfallen und in den Angriff gegangen und musste dann selbst dran glauben.
Hättest du mal in Ruhe gelassen, so wie ich. Ganz in der Nähe von Garbard, ich glaube sogar im selben Raum, gab es auch einen Buchständer, umringt von Fackelständern. Und auf diesem Buchständer, auf diesem Podest, lag das dunkle Exil, eine kleine Geschichte, die von einem Umsturz in der Hölle berichtet, bei dem die geringen Übel die großen Übel in die Welt der Sterblichen verbannt haben, um die Macht in der Hölle zu übernehmen.
So it came to be that there was a great revolution within the burning hells, known as the Dark Exile. The lesser evils overthrew the three prime evils and banished their spirit forms to the mortal realm. The demons Belial, the Lord of Lies, and Asmodan, the Lord of Sin, fought to claim rulership of Hell during the absence of the three brothers. All of Hell polarized between the factions of Belial and Asmodan, while the forces of the high heavens continually battered upon the very gates of Hell.
Besagte geringen Übel lernen wir dann in Teil 2 kennen und ich bin mir nicht sicher, ob wir eins der geringen Übel auch in Teil 4 kennenlernen. Da habe ich mich noch gar nicht genug mit beschäftigt. Wer ist denn Lilith? Hast du dich damit beschäftigt? Wahrscheinlich auch nicht, oder? Keine Zeit.
Es gibt natürlich die biblische Figur der Lilith. Aber Lilith spielt natürlich vor allem in Teil 4 eine sehr prominente Rolle. Da werden wahrscheinlich unsere Zuhörer jetzt alle kopfnickend und schmunzelnd vor oder hinter diesem oder während dieses Podcastes sitzen. Ich will danach gar nicht so viel vorwegnehmen, denn dafür ist ja Teil 4 da, um diese Figur näher zu erläutern. Ja, ich hatte ansonsten hier auf dieser Ebene auch noch eine Quest von Ogden, nämlich Ogden berichtet, dass sein Tavernenschild entwendet wurde.
Master, I have a strange experience to relate. I know that you have a great knowledge of those monstrosities that inhabit the labyrinth, and this is something that I cannot understand for the very life of me. I was awakened during the night by a scraping sound just outside of my tavern. When I looked out from my bedroom, I saw the shapes of small, demon-like creatures in the inn yard. After a short time, they ran off, but not before stealing the sign to my inn. I don't know why the demons would steal my sign, but leave my family in peace. 'Tis strange, no?
Und das fand ich dann doch sehr ulkig, denn es ist tatsächlich so, dass ich beim Erkunden dieses Dungeon-Abschnittes auf einen kleinen, bewaffneten Gnomen getroffen bin, der mich ebenfalls nicht angegriffen hat. Und ich dachte mir, was ist denn hier los auf dieser Etage? Erst dieser Ziegenmensch, der nicht kämpfen wollte und dann doch gekämpft hat. Und nun dieser kleine Gnom, der mir sagt, dass er ein mächtiges Banner besitzt bzw. haben möchte und mich ebenfalls nicht angreift.
Hey, you that one that kill all. You get me magic banner or we attack. You no live with life. You kill big uglies and give back magic. Go past corner and door, find uglies. You give, you go.
Aber er versperrt mir auch den Durchgang zum Abschluss dieser Etage. Also ich komme hier definitiv nicht weiter. Ich muss ihm erst einen Banner bringen, das er verlangt.
Damit meint er das Tavernenschild von Ogden, ja? Mit diesem Banner?
Ja.
Das ist sehr seltsam, ja? Also dieser Gnom ist ja einer der Fallen Ones und die scheinen wesentlich intelligenter, als man denken sollte, ja? Sie sprechen unsere Sprache. Gruselig.
Ja, tatsächlich. Wir haben hier unweit, oder ich hatte unweit, das muss man ja immer wieder betonen, denn wie gesagt, die Level-Architektur ist zufällig, hatte ich dann Nebenräume, in denen, wie soll ich das sagen, die Brüder des Butchers gehaust haben. Das sind ebenfalls diese großen, stämmigen, roten, gehörnten Dämonen. Und die haben sich dort niedergelassen und haben in so zwei aufeinanderfolgenden Räumen sich verschanzt, mit dem Durchgang versperrt, mit genügend Feuerbällen und Mana, konnte ich sie aber alle ins Jenseits schicken. Und dort stand eine Truhe mitten im Raum. Und beim Öffnen flatterte das Tavernenschild mir entgegen. Also offensichtlich haben diese Dämonen das Tavernenschild bewacht, zumindest erst geklaut, dann später in die Truhe gepackt und dort bewacht und wollten das nicht rausrücken. Wir sehen also, es gibt hier scheinbar auch eine Art Rivalität zwischen diesen Gegnergruppen.
Ja, sehr seltsam. Und du hast diese Butcherviecher ohne Probleme töten können? Das heißt, die haben sie ganz schön entschärft, mehr oder weniger.
Ja.
Nur zwei Level später. Oder warst du schon so viel mächtiger?
Nein, ich glaube, der Butcher an sich ist der mächtigste Emporkömmling dieser Gegnerart und seine Brüder sind deutlich schwächer.
Aber bei dieser ganzen Quest stellt sich doch überhaupt die Frage, warum haben sie dieses Schild gestohlen? Denn Ogden berichtet ja davon, dass sie diese kleinen Viecher gesehen hat und dass sie dann sein Schild gestohlen haben. Was wollten sie in dieser Stadt? Hier könnte man mit der Theorie auffahren, dass sie eine Aufgabe beenden wollten, und zwar alle Kinder zu entführen.
Ja.
Denn Word wurde ja, also der kleine Junge mit dem abgerissenen Bein, wurde ja von diesen Fallen Ones ins Labyrinth geschleift, wurde dort auch das Bein abgerissen sozusagen. Und Griswold hat ihn gerettet. Ich weiß nicht, vielleicht wollten sie ihn nochmal holen und ließen sich dann aber von dem Tavernenschild ablenken. Denn Ogdens Taverne heißt ja Taverne zur aufgehenden Sonne. Und auf diesem Schild ist eben auch eine Sonne.
Ja, ja, das ist eine ganz tolle Theorie. Im Vorfeld dieser Aufnahme hast du sie mir unterbreitet und ich bin zunehmend davon überzeugt, denn sie gefällt mir sehr gut und sie passt sehr gut rein, denn diese Finsternis über Tristram, die hier allgegenwärtig ist und die natürlich auch Resultat dieser diabolischen Präsenz ist, die wollten sie sicherstellen und eben definitiv die letzten Sonnenstrahlen sozusagen beseitigen. Und es ist vielleicht nur logisch aus Sicht dieser kleinen Kreaturen, dass man eben auch aus ihrer Sicht mächtige Artefakte, die das Sonnensymbol tragen, entwendet und entweiht.
Ja, das ist richtig. Sie hielten dieses Schild wirklich für ein mächtiges magisches Artefakt und sie fürchten ganz offensichtlich die Sonne. Und das erklärt vielleicht auch so ein bisschen die Finsternis über Tristram, denn es herrscht ja hier immer nur Dunkelheit beziehungsweise so ein seltsames Zwielicht.
Völlig richtig. Was wir noch erwähnen können, wenn wir dann natürlich mit diesem Schild wieder diesen kleinen Fallen One besuchen, hat er sich plötzlich Verstärkung geholt. Es ist ein Hinterhalt.
You give? Yes, good. Go now. We turn. We kill all with big magic.
Wir sind umzingelt von, ja, einem guten Dutzend dieser kleinen Krepel. Für mich als Magier war das gar kein so großes Problem, denn hinter mir war ja direkt die Tür. Das heißt, ich habe es wie so oft getan, ich bin aus der Tür nach hinten rausgetreten, habe dann in diesen Türeingang eigentlich permanent Feuerbälle reingespawnt und gewartet, bis der Raum dahinter still wurde. Das Gatter hat sich geöffnet und der Weg zu Level 5 war geöffnet.
Bevor wir den neuen Levelabschnitt betreten, lass uns nochmal nach oben ins Dorf gehen. Wir haben uns ja jetzt ziemlich verausgabt. Meine Pfeile sind alle. Und deine Mana wahrscheinlich auch.
Ja, auf jeden Fall. Die waren zwischendurch schon mal leer. Aber ja, wir gehen wieder hoch ins Dorf. Und wir bekommen hier, oder wir können uns hier bei Griswold eine weitere Quest abholen.
Genau. Die Quest um den magischen Stein.
Wow, what can I do for you? Stay for a moment. I have a story you might find interesting. A caravan that was bound for the Eastern Kingdoms passed through here some time ago. It was supposedly carrying a piece of the heavens that had fallen to earth. The caravan was ambushed by cloaked riders just north of here along the roadway. I searched the wreckage for this sky rock, but it was nowhere to be found. If you should find it, I believe that I can fashion something useful from it.
Griswold erzählt uns hier die Geschichte einer überfallenen Karawane, überfallen von denselben verhüllten Reitern, von denen Ogden am Anfang in seinem Einstiegsdialog bereits sprach und auf die wir später noch etwas detaillierter eingehen wollen. Diese Karawane hatte einen Stein dabei, der vom Himmel gefallen ist. Griswold hat ihn bei der Karawane gesucht, aber nicht mehr gefunden und vermutet natürlich, dass die Biester diesen Stein mit hinuntergenommen haben, ins Labyrinth. Kane und Adria haben ebenfalls von dem Stein gehört, ein mächtiges Artefakt voller Energie, das Visionen auslösen kann. Und Ogden und Jillian erzählen eben davon, wie die Karawane hier gestoppt hat, um Vorräte zu kaufen. Bei der Gelegenheit können wir natürlich die Quest um Ogdens Tavernenschild bei ihm abgeben. Und eben auch das Tavernenschild selbst.
Oh, we didn't have to bring back my sign, but I suppose that it does save me the expense of having another one made. Well, let me see. What could I give you as a fee for finding it? What have we here? Oh, yes. This cap was left in one of the rooms by a magician who stayed here some time ago. Perhaps it may be of some value to you.
Alle Vorräte aufgefrischt, Fabian, lass uns Ebene 5 betreten.
The smell of death surrounds me.
Hier unten in Ebene 5 ändert sich die Architektur komplett. Wir haben nicht mehr die feine Architektur mit Backsteinen, Fliesen oder auch glatten Oberflächen, sondern wir haben hier unten viel mehr Naturstein verbaut. Es ist düsterer, die Gänge sind dunkler, das Gestein ist auch zum Teil moosbewachsen und das Mauerwerk von einer ungleichmäßigen Struktur geprägt.
Ja, es sind halt uralte Katakomben, modrig, zerfallen und wesentlich älter als die Ebenen darüber scheinbar. Fast primitiv, düster, noch wesentlich verwinkelter und dadurch eben noch bedrohlicher.
Ja, bedrohlich ist auch hier die Anzahl und auch die Mannigfaltigkeit der Gegner. Wir haben sowohl die Fallen Ones, wir haben die Flatterviecher, wir haben die Skelette und aber auch die Goatmen, die hier unten auf uns lauern. Und dann teilweise auch mit, zumindest ging mir das so, mit verschiedenen Resistenzen oder auch verschiedenen Schwächen gegen unterschiedliche Zauber. Also spätestens hier an diesem Punkt war es schon manchmal notwendig, den Zauber zu wechseln. Also vor allem eben die beiden großen Magieschulen miteinander zu kombinieren. Wir erwähnten das schon mal ganz am Anfang, die Blitzzauber und die Feuerzauber.
Also ich hatte hier unten noch eine weitere Gegnerart. Ich weiß nicht, ob die bei dir aufgetaucht ist. Ich bin der Meinung, dass auch die Gegnerarten von Ebene zu Ebene so ein bisschen ausgewürfelt werden. Dass der eine mehr von denen hat, der andere mehr von dem anderen.
Das kann gut sein, ja.
Denn ich hatte diese steinernen Gargülen, die Gargoyles. Und die stehen in diesen dunklen Levels rum, versteinert und erwachen, wenn wir ihnen zu nahe kommen. Einer der dümmsten Gegner im ganzen Spiel, sie umkreisen uns dann Ewigkeiten, langsam flatternd, kommen langsam näher und ehe sie uns angreifen können im Nahkampf, habe ich sie schon abgeschossen. Ich fand die Gegner affig.
Ja, naja, sollen uns halt ein bisschen ärgern.
Das ist eine Gegnerart aus der Schule von Diablo sozusagen. Er hat diese Statuen irgendwann mal korrumpiert und gegen ihre Erschaffer gehetzt. Naja, übliche Story, ja.
Ja, wenn wir uns dann hier unten durchgekämpft haben, kommen wir irgendwann in einen düsteren Raum, in dem es ein kleines, stählernes Podest gibt und darauf liegt dieser benannte magische Stein.
This must be what Griswold wanted.
Vermutlich natürlich ein Asteroid. Wir können es da eins und eins zusammenreimen.
Ja.
Und wir können ihn ins Inventar ziehen. Wir haben dann diesen großen, schweren Felsbrocken im Inventar und damit sogleich wieder das Dorf besuchen und ihm Griswold zeigen.
Der ist begeistert.
Let me see that. Aye, aye, it is as I believed. Give me a moment. Ah, here you are. I arranged pieces of the stone within a silver ring that my father left me. Ach, I hope it serves you well.
Und erschafft uns leider nicht, wie ich erwartet hatte, jedenfalls damals als Krieger, ein super tolles Schwert aus Meteoritenstahl. Nein, er nimmt lediglich ein paar Splitter des magischen Steins, arbeitet sie in einen Ring ein und naja, wir bekommen eben das Lichthimmelband.
Ja, ist ein ganz toller Name.
Ja, finde ich auch. So, Fabian, wir haben jetzt einige Male die Town Portals benutzt.
Ja.
Und auch hierzu gibt es wieder eine Erklärung, ganz ähnlich derer zur Funktionsweise der Identifikationsschriftrollen. Denn diese Portale sind eine längst vergessene Kunst der Horadrim. Die haben diese in dieser Welt verankert. Und das Portal, das wir unten im Keller sozusagen öffnen, bringt uns immer zu dem nächsten fest verankerten Portal. Und das siehst du in der Stadt, denn es führt ja scheinbar einen Weg ins Leere.
Ja.
Und wenn wir dieses Portal nicht öffnen, gibt es gar keinen Grund, dorthin zu gehen. Das heißt, dieses Portal stand wahrscheinlich über längere Zeit irgendwann mal offen vor 1000 Jahren oder wurde öfter genutzt. Und deshalb hat sich dieser Weg dort eingetreten.
Ja.
Das fand ich wieder sehr interessant, muss ich sagen.
Ja.
Na dann, durch das Portal wieder nach unten. Hier auf dieser Ebene, auf Ebene 5, hatte ich meinen ersten Boss sozusagen. Klar, ich hatte schon den Butcher, aber eben meinen ersten Random-Boss. Die Moderschwinge war so eine kleine Fledermaus. Hat ein Schild fallen lassen. Unspektakulär, hat mir nicht viel gebracht. Aber ich habe mich gewundert, dass ich nicht schon wesentlich früher auf Bosse getroffen bin.
Ja, diese zufälligen Bossgegner haben ja besondere, wie wir haben es schon gesagt, besondere Prominenz in Teil 2 und dann später erhalten. Die gibt es aber noch gar nicht so häufig in Teil 1. Und ich muss leider sagen, als reiner magiebegabter Fernkämpfer kann gar nicht so viel dazu sagen, weil ich gar nicht so häufig auf die Gegner direkt geklickt habe und da in ihren Namen lesen konnte, sondern wenn man Gebrauch von der Flammenwand macht, dann kann man die auch einfach in den Raum hineinwirken, ohne auf einen Gegner direkt zu klicken. Und wenn der Gegner da durchläuft und die KI ist meistens nicht schlau genug zu warten, sondern läuft in gerader Linie auf mich zu, dann lese ich auch auf den Namen gar nicht, sondern bekomme dann vielleicht erst mit, dass das ein besonderer Gegner war, wenn ein besonderer Gegenstand fallen gelassen wird.
Ja, ging mir genauso, weil ich teilweise blind geschossen habe, die Viecher dann trotzdem getötet. Man liest nicht so viel im Eifer des Gefechtes.
Ja, ich hatte hier unten die Quest Arcane's Veiler. Hattest du die auch?
Ja, Arcane's Veiler hatte ich auch. Eine der besten Quests im Spiel, finde ich.
Mhm. Genau, ausgelöst durch das sogenannte Book of Blood. Das war oder ist ein Buch, das in einem kleinen Altar klemmt. Und hier bin ich zum ersten Mal sehr erschrocken, denn ich habe hier einen neuen Gegnertyp getroffen. Und zwar die sogenannten Horned Demons. Das sind große, kräftige, auf zwei Beinen laufende Nashörner, hätte ich beinahe gesagt. Dämonen mit einem langen, langen Horn an der Stirn. Und die kommen quasi über den ganzen Bildschirm auf uns zugesprintet, rennen an uns, also sieht so aus, als würden sie an uns vorbeirennen, aber de facto rempeln sie uns an. Man verliert ordentlich an Lebensenergie, zumindest ging mir das als schwacher Magier so. Und ja, ich hatte ein bisschen Panik, dass die nun alle nach und nach so an einer Perlenkette auf mich zurennen und ich wahrscheinlich schnell das Zeitliche segne. Aber sie haben eine sehr langsame Wiederholrate dieses Angriffs. Also sie kommen, rennen auf dich zu und dann müssen sie erstmal verschnaufen. Ihr fetter Leib gibt offensichtlich nicht mehr Ausdauer her. Ich musste, glaube ich, an dieser Stelle neu laden. Und habe dann natürlich beim Öffnen dieses Raumes gleich eine Flammenwand hineingewirkt. Das ist so meine Standardtaktik, die sich bisher gut bewährt hat.
Ich hatte den Eindruck, dass sie diesen Rammangriff nur tätigen, wenn du zu lange stillstehst, wenn sie freies Feld haben. Schwer zu sagen, das sind riesige Belagerungsbestien sozusagen, lebendige Belagerungsmaschinen aus der Hölle, die Baal zuzuordnen sind. Es gibt in Diablo 3 dazu noch einen Zwischengegner oder einen Endboss sozusagen, riesengroße Belagerungsmaschine aus der Hölle. Das hier sind scheinbar die kleinen Brüder oder man hatte damals eben nicht die Möglichkeit, so große Gegner darzustellen. Aber ich fand sie dieses Mal sehr leicht auszuschalten als Bogenschützin, wesentlich leichter als im Nahkampf damals mit dem Krieger.
Ja, wir lesen uns das Buch des Blutes, The Book of Blood, durch.
And so, locked beyond the gateway of blood and past the hall of fire, Valor awaits for the hero of light to awaken.
Ja, und nun hätte ich dazu mehrere Fragen. Ich bin an dieser Stelle dann zurück nach Tristram gereist und habe nochmal mit den einzelnen Dorfbewohnern gesprochen.
Genau. Kane hat bereits davon gehört. Es gibt Legenden von einem aus Obsidian geschnitztem Podest mit kochendem Blut und Blutsteinen, die Tür zu einem uralten Schatz öffnen.
The Gateway of Blood and the Halls of Fire are landmarks of mystic origin. Wherever this book you read from resides, it is surely a place of great power. Legends speak of a pedestal that is carved from obsidian stone and has a pool of boiling blood atop its bone-encrusted surface. There are also allusions to stones of blood that will open a door that guards an ancient treasure. The nature of this treasure is shrouded in speculation, my friend.
Bei diesem uralten Schatz handelt es sich wahrscheinlich um die Rüstung des Helden Arcane.
But it is said that the ancient hero Arcane placed the holy armor Valor in a secret vault. Arcane was the first mortal to turn the tide of the Sin War and chase the legions of darkness back to the burning hells. Just before Arcane died, his armor was hidden away in a secret vault. It is said that when this holy armor is again needed, A hero will arise to don valor once more. Perhaps you are that hero.
Der erste Sterbliche, der einen entscheidenden Sieg im Sündenkrieg errungen hat, das ist wieder eine Kurzgeschichte im Handbuch, er hat die Legion der Dunkelheit zurück in die Hölle gejagt. Und bevor er starb, wurde die Rüstung eben versteckt und soll sich offenbaren, sobald das Böse wieder aufersteht.
Genau. Ogdens Geschichte dazu ist ganz ähnlich. Er berichtet, dass jedes Kind diese Geschichte kennt und dass man diese Rüstung auch finden kann, wenn man denn das böse Labyrinth bezwingt.
Every child hears the story of the warrior Arcane and his mystic armor known as Valor. If you could find its resting place, you would be well protected against the evil in the labyrinth.
Ja, dazu hat mich die Story von Griswold sehr gewundert. Er sagte, er hat diese Rüstung selbst gesucht, aber nie gefunden.
The armor known as Valor could be what tips the scales in your favor. I'll tell you that many have looked for it, including myself. Arcane hid it well, my friend. And it'll take more than a bit of luck to unlock the secrets that have kept it concealed, oh Lord, these many years.
Und da frage ich mich, wie tief ist denn dieser Mann eigentlich dort hinuntergestiegen?
Tja.
Also der muss ja schon ganz schön was drauf haben.
Ja, ja.
Ja, ja.
Das ist eine gute Frage, ja.
Naja gut, aber dann lass uns wieder hinuntergehen. Besagtes Obsidian-Podest finden wir direkt hinter dem Buch in einem separaten Raum. Und der Blutstein liegt praktischerweise schon direkt davor.
Genau. Wir benutzen beides und bekommen dann über die Minimap, die ich mir quasi immer als Overlay über meinen Bildschirm einblenden lasse zur besseren Orientierung, sofort angezeigt, dass sich ein weiterer Raum eröffnet hat. Das Ganze spielen wir ein paar Mal. Und dann, nachdem wir alle Blutsteine und alle Altare betätigt haben, diverse Rammbestien beseitigt haben, eröffnet sich dann der letzte Gang des Labyrinthes und die Rüstung liegt, zugegeben, etwas, wie soll ich sagen, ja, etwas unspektakulär, einfach auf dem Boden.
May the spirit of Arcane protect me.
Ich hätte irgendwie damit gerechnet, dass es einen besonderen Bossgegner gibt oder vielleicht einen Altar, wo sie aufgehangen wurde oder so. Aber nein, sie liegt da einfach rum.
Ja, das ist richtig. Wir heben sie auf. Ich kann sie als Jägerin auch benutzen. Ging das bei dir auch? Konntest du sie einfach anlegen oder waren deine Stats zu niedrig?
Ich konnte sie einfach anlegen.
Okay. Ja, und damit haben wir eigentlich eins der Highlights dieses Spiels, denn diese Rüstung verändert unser Erscheinungsbild, es verändert unsere Rüstung, die wir an der Spielfigur sehen. Und das fand ich damals wie heute unglaublich cool.
Ja, das ist natürlich auch so ein toller Fortschritt, den man endlich mal sieht. Ich mag das ungemein, wenn man auch den Fortschritt an der eigenen Spielfigur sieht. Ich kann das überhaupt nicht leiden, wenn man ja neue Rüstungsteile trägt und das spiegelt sich nicht auf der Figur nieder. Diesmal ist es aber ein komplett neues Overhaul, das wir bekommen. Ich als Magier hatte ja vorher ein rotes Gewand, braune Schuhe und eine graue Hose. Nun bin ich fast gänzlich in Schwarz gekleidet, was mir sehr, sehr gut gefällt und auch gut kleidet. Wie siehst du denn aus aktuell?
Also meine Amazone hat sich auch merklich verändert. Ich trage jetzt eine Art dunkle Kettenrüstung und so eine Art von Stirnband. Mich hat das alles sehr an die Rüstung aus Wonder Woman erinnert. Um mal ein sehr prominentes Beispiel zu nennen. Ich muss hier aber auch nochmal kritisch anmerken, dass die Rüstung der Jägerin sich natürlich von Anfang an sehr von der ihrer männlichen Kollegen unterscheidet. Du siehst eine ganze Menge Haut. Das ist so ein... Mittlerweile ist es ein Running Gag der Gaming-Industrie. Dieser Gag, dass diese ja, leicht bekleideten Jägerinnen sozusagen trotzdem geschützt sind durch ihre Rüstung. Aber man kann das auch ein bisschen kritisieren oder beziehungsweise kritischer sehen.
Ja, ich würde sogar behaupten, dass bei heutiger Spieleentwicklung darauf geachtet wird, dass ja, weibliche Sexualität nun nicht mehr so explizit zur Schau gestellt wird, vor allem nicht, wenn es einfach unlogisch ist. Ne? Also wieso sollte der Bikini der Jägerin genauso viel schützen wie mein Kettenhemd als Magier oder die Plattenrüstung des Kriegers?
Und selbst Blizzard hatte da Einsehen. Für das Diablo 2 Remaster haben sie einige Anpassungen an der Amazone vorgenommen. Man sieht halt ein bisschen weniger Haut. Der Aufschrei war wieder groß. Ich habe es im Internet mitbekommen. Ach, Zensur, Zensur. Mhm. Naja. Und auch Andariel, der Boss von Akt 1 in Diablo 2, ist eben nicht mehr barbusig unterwegs, sondern etwas züchtiger.
Wobei ich da sagen muss, wir machen jetzt natürlich diesen kleinen Exkurs zum Diablo 2 Remaster, dass es mich an dieser Stelle dann doch gestört hat, denn es hätte ja super gepasst zu diesem sinistren, verdorbenen, eben nicht züchtigen Unschuldigen, sondern eben zu diesem mit allen Lastern behafteten Wesen der Unterwelt. Da hätte eben auch eine barbusige, leicht bekleidete Andariel gepasst.
Ja, das ist natürlich richtig, das hätte durchaus gepasst. Es gibt in den Sprachdateien der Stadtbewohner, in den ungenutzten Dateien, scheinbar auch eine Quest rund um Andariel, die hier als, naja, ich sag mal, männerfressender Succubus dargestellt wird. Ja, da passt deine Interpretation natürlich auch. Und nun begeben wir uns eine Ebene tiefer. Unten auf Ebene 6 finden wir gleich, beziehungsweise habe ich, gleich die Abkürzung gefunden, direkt hoch nach Tristra. Wir landen, wenn wir sie benutzen, vor einer zuvor vergitterten Krypta etwas abseits, in der Nähe der Kühe und in der Nähe von Adrias Hütte.
Genau. Das ist ein kleines Gebäude, ein kleines Mausoleum, das ich vorher gar nicht groß beachtet habe. Ich muss auch sagen, damals wie heute habe ich gar keine Notiz von diesen Kühen genommen. Klar, heute weiß ich, dass es um diese Kühe so einen Mythos gibt. Kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Aber damals habe ich gemerkt, dass ich diesen Teil der Oberwelt gar nicht erkundet hatte.
Ja, ist ja an sich auch ziemlich unnötig, diese Ecke zu erkunden. Gerade wenn man nicht andauernd zu Adria laufen muss, so wie du. Aber ich muss sagen, ich hatte vollkommen vergessen, dass diese Abkürzungen generell existieren. Es gibt noch einige weitere. Das kam dann plötzlich, das fiel mir plötzlich wie Schuppen von den Augen, wie man so schön sagt. Und sie sind ja auch sinnvoll. Stell dir mal vor, du vergisst irgendwie deine Town-Portal-Rollen zu kaufen, dich auszustatten, gehst wieder runter durch dein letztes Town-Portal. Klar, du kannst sicherlich darauf hoffen, eine neue Rolle zu finden oder du hast ein Buch gefunden, so wie wir beide eigentlich. Aber ja, man kann in dieser Situation auch so ein bisschen aufgeschmissen sein, wenn diese Abkürzungen nicht existieren würden.
Ja, das stimmt, das ist wahr.
Ja, Fabian, aber da wir jetzt hier oben bei den Kühen stehen, lass uns doch zwischendurch mal ein naheliegendes Thema aufgreifen. Du hast es gerade schon so ein bisschen angeteasert. Und zwar das Thema des Kuh-Levels.
Yes, that is a cow, all right.
Got milk?
Ja, das ist ja sagenumwoben mittlerweile.
Aber der Kuh-Level basiert auf einem Schwindel. Mhm. Auf gefakten Screenshots, auf denen man ein rotes Portal in der Nähe besagter Kühe sieht. Das würde sich angeblich öffnen, wenn man so oder so oft, ich weiß es nicht mehr genau, oder auch in bestimmter Reihenfolge auf die 3 oder 4 Kühe klickt. Mhm. Die Level-Screenshots, die danach gezeigt wurden von dem besagten Kuh-Level, waren eben ebenfalls fake und setzten sich zusammen aus ungenutzten Level-Assets und ungenutzten Gegnern aus den Diablo-Spieldateien. So wurde eben das geheime und nicht existente Kuh-Level geboren.
Ja, genau. Die Blizzard North-Mitarbeiter, die das natürlich auch mitbekommen haben, die natürlich auch dann nach Fertigstellung ihres Spiels diese ganze mediale Berichterstattung verfolgt, haben das Gerücht ebenfalls aufgeschnappt und fanden die Idee eigentlich ganz witzig, so als Easter Egg. Haben es auch im Nachgang nie dementiert. Und in dem Add-on, beziehungsweise inoffiziellen Add-on zu Diablo, auf das wir in dieser Staffel keinen so richtigen Bezug nehmen, Hellfire, gibt es sogar einen NPC im Kuh-Kostüm, der aber nur durch Manipulation der Command .text-Datei erscheint. Also Blizzard North hat Hellfire, muss man noch kurz erwähnen, zwar nicht selbst gemacht, aber hat die Entwicklung ein Stück weit mit überwacht und beobachtet und ja, haben dann natürlich dieses Easter Egg drinne gelassen, weil sie es eben selber ganz witzig fanden. Ja, und selbst das Hauptstudio Blizzard hat das Kuh-Level dann jedoch nochmal tatsächlich zum Leben erweckt und zwar unter anderem in StarCraft 2. Wenn man da den Cheat eingibt, There's No Cow Level, konnte man eine Mission überspringen.
Ja, das ist richtig. Der echte Q-Level kam dann erst mit Diablo 2 und wurde, wie wir es bereits einmal schon erwähnt haben, mit dem Holzbein von Word geöffnet.
Genau.
Gut, Fabian, wir sind dann jetzt beide auf Level 6. Hier unten ist bei mir ein neuer Ziegen-Clan, ein neuer Goatman-Clan aufgetaucht, der Stone-Clan. Hattest du den auch?
Nee, ich hatte den Stone-Clan nicht. Ich hatte den Flash-Clan und noch einen Blood-Clan, kann das sein?
Ja, den gibt es auch.
Genau, ich glaube, die beiden hatte ich bisher.
Ich hatte hier auch einen richtig coolen Drop, einen Ring. Eine Sache, die hier sehr, sehr selten zum Boden fällt. Also Ringe und Amulette sind extrem selten.
Ja, das stimmt.
Ich habe auch bis jetzt, und ich bin schon beim Durchspielen im ersten Höllenlevel, noch kein Amulett in die Finger bekommen.
Nee, ich auch nicht. Das ist richtig, ja.
Ja, aber dieser tolle Ring gab mir 27 auf Mana und 5 zu allen Attributen.
Wow, das ist ja richtig gut, ja.
Ja, finde ich auch.
Aber den würde ich mir als Magier auch wünschen. Den habe ich nicht. Ich hatte tatsächlich dann dafür aber einen Ring gefunden, der mir plus 15 Stärke gegeben hat. Und ich glaube, extra Schaden gegen alle Gegnertypen, die in die Kategorie Untot fallen oder irgend sowas. Aber habe ich verkauft, weil brauche ich nicht.
Mhm. Ja, ist nicht so wirklich sinnvoll für deinen Magier. Des Weiteren habe ich auf dieser Ebene noch das Buch zur Chamber of Bones Quest gefunden.
Ja, die habe ich auch bekommen, ja.
Beyond the Hall of Heroes lies the Chamber of Bone. Eternal death awaits any who would seek to steal the treasures secured within this room. So speaks the Lord of Terror. And so it is written.
Natürlich nimmt man sofort einen Town Portal nach oben und befragt den wissenden, weisen Kane. Der natürlich genaueres weiß.
A book that speaks of a chamber of human bones? Well, a chamber of bone is mentioned in certain archaic writings that I studied in the libraries of the East. These tomes inferred that when the lords of the underworld desired to protect great treasures, they would create domains where those who died in the attempt to steal that treasure would be forever bound to defend it. A twisted, but strangely fitting end.
Und ich bin dann auch noch zu Adria gegangen und sie warnt vor dieser Kammer der Knochen. Sie warnt uns davor, diese zu betreten.
You will become an eternal servant of the Dark Lords, should you perish within this cursed domain. Enter the Chamber of Bone at your own peril.
Genau. Ja, es bietet sich an, immer wenn man vermeintlich questrelevante Storyfetzen aufschnappt in den Dungeons. Das bekommt man manchmal durch Bücher, die man findet, durch Altare, die aufgebaut sind oder auch durch Schreine. Über die Schreine können wir gleich auch nochmal ein bisschen sprechen. Empfiehlt es sich natürlich, wieder an die Oberfläche zu gehen und mit den Dorfbewohnern zu sprechen. Wobei man sagen muss, man bekommt zwar von vielen Dorfbewohnern immer mal wieder kleine Informationsfetzen zugespielt, aber den richtigen Mehrwert bietet eigentlich nur Kane.
Was an sich auch logisch ist. Er ist Kane der Ältere, Kane der Weise und er entpuppt sich ja später noch als jemand anderes, mehr oder weniger.
Genau.
Die meisten werden Bescheid wissen, einige vielleicht nicht und werden überrascht sein. Wir werden sehen.
Ja, wir können noch ganz kurz über die Schreine sprechen, jetzt wenn wir hier an dieser Stelle einmal sind. Es gibt diverse Schreine in dem Spiel. Manche sind von Menschen geschaffen, die irgendwie Relikte der Kathedrale sind, die dann irgendwie ihren Weg mit in dieses verzerrte Abbild einer Kathedrale geschafft haben. Manche dieser Schreine sind jedoch auch diabolischen Ursprungs, so möchte ich das mal ausdrücken. Zum Beispiel haben die Ziegenmenschen, die Goatmen, haben einen eigenen Schrein. Es gibt aber wie gesagt auch Schreine, die tatsächlich aussehen wie von Menschen geschaffene Altare. Und diese Schreine haben alle eine besondere Eigenschaft, wenn man sie auswählt, wenn man sie nutzt, wenn man mit ihnen interagiert. Es gibt da tatsächlich eine ganze Liste an Effekten, die diese hervorrufen können. Ich kann mal zwei, müssen das jetzt hier nicht in Gänze ausfüllen, das würde, glaube ich, den Rahmen sprengen, aber ich kann mal zwei Schreine nennen, die mir besonders hilfreich waren und die ich echt gut fand. Das war zum einen, ich bin mir nicht mehr sicher genau, wie er hieß, ich glaube irgendwas mit Light. Shrine of Light oder irgend sowas.
Ja.
Der hat dafür gesorgt, dass ich mein Lichtradius vergrößert hat. Mhm. Dann gab es noch einen Schrein, der hat mir sofort das ganze Level aufgedeckt. Es gibt ja diese Automap-Funktion, dass man so ein Level-Map sich als Overlay über den Bildschirm legen kann. Und man hat da sofort alle Räumlichkeiten gesehen. Also wenn man das Spiel als Speedrunner durchspielen möchte und nicht irgendwelche Glitches nutzen will, dann ist das natürlich super hilfreich, aber es dient natürlich auch total hervorragend zur Orientierung in den verwinkelten und dann leider auch oft gleich aussehenden Dungeons. Und dann hatte ich noch einen Schrein gefunden, der hat sämtliche Tränke, die man im Rucksack oder auch an der Gürtelleiste hatte, umgewandelt, einen gelben Trank, und der hat dann sowohl Mana als auch die Lebensenergie hergestellt, was super praktisch ist. Da musste man nicht zwei Tränke trinken, sondern es reichte einer.
Ach, siehste, das hatte ich auch. Und zwar bei einem der Ziegenschreine, das sind so goldene Becken mit Wasser. Und dann hieß es, Purpur und Azur werden wie die Sonne.
Ja, genau.
Sehr passend. War sehr hilfreich, muss ich sagen.
Ich hatte erst ein bisschen Bedenken, diesen Trank dann wirklich zu trinken, denn wir hatten ja vorher diese Poisoned Water Quest. Und das Wasser im Brunnen sah genauso aus wie dann die Fläschchen, stimmt, die ich plötzlich in der Gürtelleiste hatte. Und das waren ja auch die Ziegenmänner. Und wir wissen ja, dass man denen bekanntlich nicht trauen kann. Da dachte ich, ja, soll ich jetzt die gelbe Ziegenbrühe trinken? Aber ja, sie ist sehr hilfreich und nützlich.
Ja, das waren diese sogenannten Genesungs- bzw. Verjüngungstränke. Die kannst du auch bei Peppin kaufen. Habe ich nie gemacht. War mir immer zu teuer. Obwohl Geiz hier eigentlich völlig unnötig ist.
Zumindest ab diesem Zeitpunkt des Spiels dann, ja.
Ich muss sagen, wir sind ja jetzt auf Ebene 6, ich bin mittlerweile Level 14. Ich denke, du wirst ungefähr auf demselben Level sein.
Ja.
Nur, dass wir nicht die Übersicht verlieren und das auch mal erwähnen. Ich glaube, wir haben jetzt viele Level-Ups übersprungen,
ja,
sozusagen. Aber das wäre auch so ein bisschen redundant gewesen auf Dauer.
Genau. Ich habe auch da nicht viel zu berichten. Also, wen es interessiert, ich habe immer alles in Mana gesteckt. Also, so spannend ist der Charakterbaum nicht.
Ja, und ich eben in Geschicklichkeit. Und wenn ich gemerkt habe, wenn mich die Gegner mal umringen und ich doch ziemlich schnell sterbe oder ziemlich schnell an Leben verliere, dann habe ich noch ein, zwei Punkte in Gesundheit reingemogelt. Mhm. Aber durch das Lesen des Chamber of Bones Buches ist in diesem Level eben besagte Kammer erschienen, ein Durchgang bzw. eine weitere Treppe nach unten, umringt von Säulen. Mhm. Und hier gibt es eben eine Menge Gegner. Es gibt Skelette, es gibt die guten Rambiester und auch eine neue Gegnerart aus der Schule von Diablo. Mhm. Die sogenannten Hidden oder die Ungesehenen. Mhm. Das sind so humanoide Biester, die sich eben unsichtbar machen können.
Ich bin damals als Krieger in meinen ersten Spieldurchläufen nie so weit gekommen. Aber ich stelle mir das als Krieger, als Nahkämpfer teilweise ein bisschen nervig vor, denn die haben die blöde Eigenschaft, wenn du ihnen zu nahe kommst, dass sie sich unsichtbar machen und so weghuschen und dann gerne hinter dir auftauchen oder neben dir. Da stelle ich mir total nervig vor als Nahkämpfer. Wir waren ja beide nun diesmal eher fernkampfversierte Charaktere.
Oh ja.
Da waren die für mich gar kein Problem, zumal ich sowieso mein Umfeld immer mit einer Flammenwand eingedeckt habe.
Es ist ja schon fast Cheaten, du und deine blöde Flammenwand.
Bietet sich an.
Ja, ist richtig. Hier unten gibt es zwei visuelle Highlights, und zwar umgedrehte, brennende Kreuze. Die sind dir sicherlich aufgefallen. Etwas, was so nicht mehr auftaucht, wenn ich mich recht erinnere.
Ich hatte es bis jetzt auch nicht nochmal, ja. Wer weiß, ob das dann nochmal tiefer kommt, wenn wir uns dann so Richtung der tatsächlichen Hölle nähern, aber
ist mir nicht aufgefallen. Auf Hölle-Ebene 1 ebenfalls noch nicht. Vielleicht nochmal irgendwo später als kleines Highlight, aber es scheint hier einzigartig zu sein.
Ja.
In der Nähe dieser beiden Kreuze können wir Schalter umlegen, aber auch einige Nebenräume plündern, die vollgestellt sind mit Truhen. Und die Truhen sind eben voller Schätze. Was hast du gefunden, Fabian? Kannst du dich erinnern?
Eigentlich nur Kram, den ich tatsächlich nicht brauche, außer einen neuen Zauberstab der Heilung. Ich besitze zwar schon einen der Heilung, aber ich habe nochmal einen besseren gefunden. Und tatsächlich habe ich ansonsten alles verkauft. Wir erinnern uns, wir haben im letzten Durchgang die Arcane's Veiler Quest absolviert und da haben wir beide eine ziemlich gute Rüstung bekommen. Und deswegen bin ich aktuell dabei, alles, was ich an Panzerung finde, zu verkaufen. Nahkampfwaffen kann ich ohnehin nicht benutzen, Bögen ebenso wenig. Und deswegen...
Ja, absolut.
Ist das von alles, was ich so finde, eigentlich nicht von Interesse. Ich freue mich am meisten über Bücher, die ich finde, weil ich dann immer auf neue Zauber hoffe oder hoffe, dass ich bereits bestehende Zauber aufbessern kann, dass ich dadurch gleich weniger Mana aufbrauche, wenn ich diese benutze.
Ach, das war mir gar nicht klar, Fabian. Ich glaube, darauf sind wir noch gar nicht eingegangen. Durch das Benutzen mehrerer Bücher der gleichen Sprüche werden die Sprüche besser.
Besser nicht, aber sie verbrauchen weniger Mana. Also das ist insofern schon sinnvoll. Also der Schaden erhöht sich nicht. Es ist nicht so, dass ich mir einfach bei Adria 100 Mal das Feuerball-Buch kaufe, weil das so günstig ist und dann potenziert sich der Schaden, sondern es ist eher so, dass dann einfach dieser Zauber irgendwann immer weniger Mana kostet. Und das ist dann schon, das ist schon gut, aber ja, es lohnt sich jetzt nicht, so viele Bücher der gleichen Art zu kaufen, gerade wenn das Zaubersprüche sind, die sehr teuer sind. Aber deswegen freue ich mich, wenn ich sie finde. Alles andere verkloppe ich.
Also ich muss ganz klar sagen, ich habe in diesen Schatzkammern auch nichts gefunden, was ich benutzen könnte. Mhm. Ich habe aber ein einzigartiges Schwert gefunden, und zwar die sogenannte Knochensäge. An sich ein Anti-Magier-Schwert, insofern, dass es Schaden und Stärke erhöht, aber einen massiven Malus auf Agilität, also auf Geschicklichkeit, was mich betrifft, aber auch auf Magie und Mana erteilt. Mhm. Also es wäre absolut nichts für uns beide gewesen, aber den Krieger hätte es sicherlich gefreut.
Ja.
Wenn wir diese kleinen Schatzkammern hinter uns lassen, kommen wir eben in besagte Kammer der Knochen. Es ist an sich bloß ein Durchgangsraum, vollgestopft mit Skeletten.
Das ist im Prinzip die Army of Darkness, die da auf uns wartet. Man sieht tatsächlich, wie sie auch alle wie in einer Perlenkette nebeneinander aufgereiht sind. Ich glaube, der Nahkämpfer hat hier wieder den großen Nachteil, dass er schnell Gefahr läuft, umzingelt zu werden. Ich weiß nicht, wie es dir ergangen ist mit dem Bogen, aber ich weiß, es wird redundant, wenn ich das so sage, aber die Flammenwand war hier super einfach, hat mir das total erleichtert, weil ich einfach mehrere Flammenwände in diesen Raum hineingezaubert habe, die Tür zugemacht habe und habe einfach draußen gewartet, bis der Zauber drin den Rest erledigt hat und ich konnte einfach reingehen und dann mein Inventar füllen. Ist ein bisschen lame,
naja,
würde man heute sagen, aber sehr effektiv.
Ja, das ist richtig. Ich habe mich einfach an die Tür gestellt und auf alles geschossen, was nicht bei drei auf der Palme war. Ich muss sagen, die haben nicht besonders viel Schaden gemacht. Selbst wenn sie mich mal ein paar Mal getroffen haben, ging es.
Ja, Skelette sind mittlerweile nicht mehr unsere größte Angst und größte Sorge, was so das Bestiarium angeht. Da gibt es mittlerweile andere Viecher.
Ja, wir durchqueren besagten Raum und im Raum dahinter gibt es ein Pult mit einem Buch, das wir benutzen können.
Ja.
Hast du gesehen, was dann passiert, wenn wir das Buch benutzen?
Es kommt eine dreiköpfige Hydra aus dem Boden gewachsen. Und das ist auch gleichzeitig, ja, für mich das Buch gewesen, womit ich diesen Zauberspruch dann auch erlernt habe.
Ah.
Und das ist tatsächlich ein Zauber, der imposant aussieht. Den kannte ich auch von meinen ersten Spieldurchgängen nicht, weil ich so weit nicht gekommen bin. Aber ich muss dir ganz ehrlich sagen, dass ich diesen Zauber, ich glaube, ein, zwei Mal zum Testen benutzt habe und seitdem aber nie wieder angewendet habe, weil er für mich bisher eher unpraktisch war.
Okay, also mich erinnert dieser Zauber auch sehr an einen Zauber aus Diablo 2 und 3. Und gerade in Teil 3 habe ich diesen Zauber gern benutzt. Damit habe ich ganze Räume geräumt, einfach die Hydra reingezaubert und die hat dann alles leer gemacht. Das war überaus praktisch. Aber hier in Diablo 1 hat mir das Benutzen dieses Pultes an sich gar nichts gebracht. Ich bin mir jetzt aber auch nicht sicher, ob ich vielleicht automatisch diesen Zauber erlernt habe. Ich gucke einfach nie in mein Zauberspruchbuch rein.
Ja. Also bei mir war es tatsächlich so, gerade weil eben diese Meldung kommt, ihr habt Arcanes Wissen erlangt.
Ja, das stimmt.
Und ich als Magier dachte mir, na, schaust du doch mal in deinen Stats nach, aber das hat tatsächlich am Mana nichts geändert. Und dann dachte ich mir, naja, dann muss es ja wohl ein neuer Zauberspruch sein. Und tatsächlich war es dann auch so.
Ja, und damit ist diese kleine, doch recht unspektakuläre Quest abgeschlossen. Und damit beenden wir Folge 3. Wir hoffen, dass es euch genauso viel Spaß gemacht hat wie uns.
Ja, bis zum nächsten Mal. Macht's gut.